Am Anfang die Frage an die Männer: Habt ihr gedient? Der Klaus, einer. Die anderen auch? Auch? auf der anderen Seite. Ja, auch Klaus, sehr gut. Ja, wenn ich an, Sigmund hat ja schon gesagt, es soll heute irgendwie um einen Hauptmann gehen. Ne, Hauptmann. Gibt es den Dienstrang Hauptmann? Gibt es. Ja. Wenn ich so an meine Armeezeit denke, dann habe ich vielleicht auch ein paar schöne Erinnerungen, muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken, aber auch ein paar nicht so schöne Erinnerungen. Es war schon eine besondere, herausfordernde Zeit. Heute wollen wir uns, so hat Sigmund auch gesagt, mit einem Mann beschäftigen, mit einem richtig gestandenen Mann. Einem richtigen Mann, keinem Schwächling, der bei jedem Problem nach dem Rockzipfel der Mutter greift, um sich auszuweinen. Der Mann, der in der Bibel beschrieben wird, ist ein Hauptmann der großen römischen Armee. Die große römische Armee, die ja vor 2000 Jahren sehr große Teile der zivilisierten Welt in Europa besetzt hatte. Und dieser Mann war es gewohnt, Entscheidungen zu treffen, Befehle zu geben und umzusetzen. Er war nicht ganz oben, aber er hatte eine gute Position. Wenn er zu seinen Untergebenen etwas sagte, dann passierte das. Er verfügte über Entscheidungs- und Handlungskompetenz. Die Probleme, die auftraten, hatte er, nehmen wir mal an, fest im Griff. Er kannte aber auch seine Grenzen, denn natürlich gab es Bereiche, wo er nichts zu sagen hatte. Aber da kannte er Leute, die da etwas zu sagen hatten und eventuell die Probleme für ihn lösen könnten. Eigentlich befand sich unser Hauptmann in einer sehr angenehmen, guten Lage. Aber dann plötzlich tauchte, wie es auch in unserem Leben ganz schnell sein kann, tauchte ein Problem auf, das weder er noch seine guten Beziehungen zu den anderen hätten lösen können. Er brauchte jetzt jemanden, der Macht über diesen Problembereich hatte, der nur etwas anordnen musste, um dieses Problem zu lösen. Er selbst und seine Beziehungen waren mit ihrem Latein am Ende. Solche Situationen gibt es auch bei den stärksten Hauptmännern der damals besten Armee der Welt. Kennst du das? Am Ende sein? An die eigene Grenze kommen und auch niemanden haben, der für dich ein Problem löst, was da plötzlich auf dich zugekommen ist? Vielleicht bei einem Beziehungsproblem zu jemand anderem, ein fachliches Problem in der Firma oder bei einem technischen Gerät zu Hause, wo es trotz allen Nachdenkens ein plötzliches Problem, das gekommen ist, doch irgendwie keine Lösung gibt. Oder vielleicht ein persönliches Problem, aus dem du irgendwie nicht rauskommst. Schauen wir, wie der Hauptmann mit seinem Problem umgegangen ist. Ja, ist zu lesen? Ja. Es ist die bekannte Geschichte, die uns Matthäus im Kapitel 8 in den Versen 5 bis 13 aufgeschrieben hat, freundlicherweise. Jesus kam nach Kapernaum. Ja, da steht Kapernaum, je nach Schreibweise, im Norden am See Genezareth von Israel. Da trat ein Hauptmann, ein natürlich Nicht-Jude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus fragte ihn, Soll ich kommen und ihn gesund machen? Der Hauptmann erwiderte: Herr, ich weiß, dass es dir, einem Juden, nicht zuzumuten ist, mein Haus zu betreten. Aber sage nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut er's. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm folgten: Wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich in ganz Israel noch nicht gefunden. Doch ich sage euch, viele werden kommen aus Ost und West und zusammensitzen mit Abraham, Isaak und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann: Geh nach Hause, wenn du es im Vertrauen von mir erwartet hast, soll es geschehen. Zur selben Stunde wurde sein Diener gesund. Kennst du solche Erlebnisse mit Jesus in deinem Leben oder vielleicht bei jemand anderem? Hältst du das für möglich, dass dir so etwas oder etwas Ähnliches passieren könnte? Traust du das Jesus zu? Wir neigen ja immer gern mal auch einen Blick auf andere Kirchen zu werfen. Und ganz schnell, gerade bei der katholischen und evangelischen Kirche, sind wir wegen liberaler Tendenzen, die da auch da sind, ganz schnell dabei, das zu kritisieren. Trotzdem bleibt die Frage auch an uns, an jeden von uns persönlich, auch an uns als Gemeinde: Wer ist Jesus für dich? Ist er aktuell dein Herr und König, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, dem einzigen rettenden Weg zu Gott? Oder ist das Kinderglaube? Zu fromm, ein Glauben für Schwächlinge, Zurückgebliebene, die irgendeine Krücke im Leben brauchen? Natürlich, so extrem würden wir es wahrscheinlich nie ausdrücken. Oder ist Jesus ein lieber, netter Mensch aus der vergangenen Zeit, dessen Geschichten auch wie diese ganz nett sind, einem Religionsstifter des Christentums, der aber manchmal in unsere moderne Zeit hineinleuchtet, aber so richtig im Alltag brauchen wir ihn eigentlich nicht. So im Großen und Ganzen kommen wir doch klar, oder? Dieser Hauptmann aus Kapernaum weiß, wenn er sich an diesen Jesus wendet, dann weiß der, mit seinem Anliegen richtig umzugehen. Der hat die Macht, mit seinem Problem, beziehungsweise das Problem seines Dieners, fertig zu werden. Der muss nur sagen, so soll es sein und dann wird es geschehen. Ich möchte uns drei Beispiele erzählen von anderen Menschen, die wir alle nicht kennen, die das oder so etwas Ähnliches erlebt haben. Als erstes ein Chefingenieur der Salzgitter AG, der mit seinem Team kurz vor der Fertigstellung einer Brücke ein großes Problem hatte. Wenn wir hierher fahren, fahren wir auch immer über die A40, da wird ja auch gerade eine neue Brücke gebaut, und das ist mir ein Rätsel, also wie die das machen. Also, ne? Plötzlich ist da eine Brücke und es ist auch so ein großes Teil verhüllt. Man kann es irgendwie nicht nachvollziehen, obwohl wir da fast jeden Tag dran vorbeifahren. Und dieser Chefingenieur hatte jetzt auch ein großes Problem. Trotz aller Berechnungen passte das letzte Teilstück nicht. In seiner letzten Teambesprechung sagte er mit Überzeugung: Da hilft nur noch beten. Am nächsten Tag passte alles, auch wenn sie alle nicht wussten, warum. Ein Mann hatte ein Problem mit seinem Computer. Jetzt, ne, baut nicht jeder von uns eine Brücke, aber einen Computer hat so ziemlich jeder, denke ich. mit seinem Computer das Problem, das weder er noch ein herangezogener Computerspezialist lösen konnten. Dann bat er Gott und sagte: Gott, du kennst dich mit Computern besser aus als jeder Experte. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Beim nächsten Start des Computers war das Problem gelöst. Und eine ältere Frau litt unter furchtbaren Kopfschmerzen. Kein Arzt konnte ihr wirklich weiterhelfen. Es gab verschiedene Diagnosen, verschiedene Ideen, verschiedene Medikamente, aber so richtig weggegangen sind die Kopfschmerzen nicht. Dann bat sie ihren Pastor, für sie zu beten. Unter Handauflegung hat dieser Pastor Gott um Heilung gebeten und die Kopfschmerzen gingen weg. Drei schöne Beispiele vom Leben von irgendwelchen Menschen, die wir alle nicht kennen. Die Frage an uns ist: Kennst du persönlich solche oder ähnliche Beispiele, wo Gott, wo Jesus in dein Leben eingegriffen hat, wo etwas Wunderbares passiert ist, etwas, was wir ganz schnell als Wunder bezeichnen, was nicht alltäglich ist, was wir vielleicht auch nicht jeden Tag erleben? Hältst du es für möglich, dass dir so etwas passieren kann? Traust du Jesus das zu? Beten ist kein Wunschkonzert. Beten ist kein Wunschkonzert nach dem Motto, mal eben beten und dann passiert es. Sondern es ist ein tiefes Vertrauen in Gottes Liebe, Fürsorge und Macht und Eingreifen. Ein Vertrauen darauf, dass Gott auch ein handelnder Gott ist, auch heute noch. Dass es also nicht nur so, wenn wir beten, für die anderen ist, der betet auch, die hat auch was zu sagen, sondern dass wir uns mit der Hoffnung, mit dem Glauben an Gott wenden, es macht einen Sinn. Die Allianz Gebetswoche, die gerade hinter uns liegt, ist nicht nur eine Woche, dass man guckt, wer ist dabei, wer ist nicht dabei, so guckt, Anwesenheit. Den Gebetskreis, den wir hier in der Gemeinde mal hatten, das ist mittlerweile schon wieder so lange her, dass man fast gar nicht im Präteritum reden kann. Es geht nicht um Anwesenheit, sondern es geht um das Vertrauen. Traue ich Gott etwas zu und nutze eine Gelegenheit, um zu ihm zu kommen. Und trotzdem, beten ist kein Wunschkonzert, kein Automatismus, dass ich etwas bete und dann passiert es immer. Es gibt sicherlich genauso viele Beispiele, ich habe mal jetzt drei harmlose ausgewählt, in denen Gott auf ein Gebet nicht so reagiert hat. Und jeder von uns hat das sicherlich auch schon garantiert erlebt, dass wir auch inständig und länger und gefleht haben und trotzdem passiert da irgendwie nichts. Und es gibt diese Erfahrungen, in denen Gott mit seiner Macht trotzdem eingreift und eingegriffen hat. Warum Gott manchmal etwas tut und manchmal nicht, das sollen wir voller Vertrauen seiner Liebe überlassen. Und das ist nicht so leicht. Gott ist Gott, wir sind Menschen. Und es entspricht seiner Souveränität, auch zu handeln, zu reagieren. Beten entbindet uns ja auch nicht davon, selbst etwas zu tun. Gebet ist kein Ruhekissen, um sich darauf es bequem zu machen, nach der Devise: Da Gott sowieso alles besser macht als ich, soll er mal machen. Ich bete und überlasse alles andere Gott. Da, wo wir etwas zu sagen haben, da, wo wir selber etwas tun können, selber etwas entscheiden können, die Macht haben, da können wir das auch tun, so wie der Hauptmann das in seinem Berufsleben ja auch bisher gemacht hat. Für das, was wir tun können, sind wir verantwortlich. Und Gott wird uns einmal fragen: Was hast du getan mit den Gaben, die ich dir, oder mit der Gabe, den Gaben, die ich dir zur Verfügung gestellt habe? Aber Beter sind eben auch keine Schwächlinge, die sich nur ab und an Gott wenden, wenn da sich ein Problem auftürmt, das plötzlich zu übergroß, zu übermächtig wird. Beter sind keine Schwächlinge, keine frommen Fanatiker, die nicht mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen. Beter sind Realisten. Genau. Beter sind Realisten Gottes. Menschen, die in ihrem Leben mit der Wirklichkeit, mit dem Eingreifen, mit dem Handeln Gottes rechnen. In echt. Auch wenn es davor 10-mal nicht geklappt hat, trotzdem nicht aufzugeben und trotzdem realistisch zu sein und die Hoffnung nicht aufzugeben. Beten heißt, darauf vertrauen, dass Gott die Macht hat, in unsere Wirklichkeit, in unser Leben einzugreifen und die Probleme nach seinem Willen, mit seiner Lösung anzugehen. Beten heißt, darauf zu vertrauen, dass Gott die Macht hat, in unsere Wirklichkeit einzugreifen und die Probleme nach seinem Willen anzugehen. Jesus sagt jetzt zu dem Hauptmann: Solchen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen. Und Jesus war ja schon ein bisschen unterwegs. Solchen Glauben hat er im Volk Gottes noch nicht gefunden. Bei einem heidnischen, nicht-jüdischen Hauptmann aber schon. Was für eine Affront gegen die frommen Juden. Und auch so eine Anfrage an die Jünger, die das ja mitgehört haben. Nicht bei den Schriftgelehrten, den Pharisäern, den Priestern, den Jüngern, sondern bei einem Heiden, bei einem Nichtjuden, der gar nicht dazugehört, findet er diesen Glauben. Und weiter sagt er: Es werden von überall Menschen kommen, die so glauben. Und manche Menschen aus dem Volk Gottes, die dachten, sie gehören dazu, werden nicht dabei sein. Die Frage an uns ist natürlich: Gibt es solchen Glauben auch unter uns? Gibt es solchen Glauben auch unter uns? Was würde Jesus bei uns sagen? Solchen Glauben habe ich bei den Baptisten in Oberhausen nicht gefunden. Moment mal, so pauschal, also bitte, ne? Es werden andere Menschen kommen. Hä? Was denn für andere Menschen? Und die jetzt da sind, werden nicht dabei sein? Das wäre hart. Unverschämt, das kann man doch nicht sagen. Und von hier vorne, von der Predigt auch nicht, das ist viel zu pauschal. Wenn Jesus da sowas über Juden sagt, ne? So, die vor 2000 Jahren gelebt haben, ganz kein Problem, ne? Da können wir gut mit leben. Ne? Das liegt so auf Linie. Ne? Die gesetzlichen Pharisäer, ganz schlimm. Ne? Mit denen hat sich Jesus ja ständig gezankt. Aber bei uns? Wie ist das bei uns? Aber Jesus sagt das weder bei den Juden noch bei uns, um uns abzustoßen, sondern um uns einzuladen, uns zu einem vielleicht erneuerten, lebendigen Glauben an ihm einladen zu lassen und diesen auch zu erbitten. Wenn wir merken, dass unser Glaube Routine geworden ist, und das passiert ganz schnell, das ist mir gestern, als wir hier bei dem biblischen Unterricht gesessen haben, auch nochmal so klar geworden, das ist sowas ganz Normales. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann lodert das im Normalfall das Feuer in ihm. Dann ist der, ich kann mich noch an mich erinnern, ich habe gedacht, um mich herum sind plötzlich alle Christen geworden, und das ist ein Domino-Prinzip, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit. In einer Woche, zwei Wochen, dann sind alle um mich herum Christen. Und so nach einem Monat habe ich dann gemerkt, ganz so schnell geht es nicht, ich erweitere mal auf ein Vierteljahr. Ne? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ganz so schnell geht es dann doch nicht. Und je länger wir Christ sind, je länger wir uns daran gewöhnt haben, dass Menschen auch ablehnend sind und eben nicht offen sind, umso schwerer fällt es uns, diese Momente zu entdecken, wo wir das dann doch erleben. Ich habe gestern in einem anderen Bad in Vonderort einen Dienst gehabt, und da wurde ich von einem Kollegen eingeführt. Das ist übrigens ein Kollege, bei dem ihr eine Beichte ablegen könnt. Ja, so, oh, Und dann ging es die ganze Zeit um Beichte in der katholischen Kirche und ich dachte so, das geht in die falsche Richtung. Und das war gar nicht so leicht, da so einen klugen, richtigen Satz zu sagen. Also das Prinzip der Beichte nicht vom Tisch wegzuwischen und trotzdem zu sagen, Leute, wenn jemand ein Problem hat, ich bin gern da, wir können uns gern unterhalten und kann mir gern auch Zeit nehmen. Wie schnell passiert es, dass unser Glaube Routine wird, zur Gewohnheit, ohne Kraft, zu einem müden Ritual, obwohl wir das alle nicht wirklich wollen. Was können wir tun, was sollen wir tun, um das zu verhindern, um dagegen zu steuern? Ich möchte uns zwei Dinge empfehlen. Ein Rollentausch vornehmen. Wir sind es heute gewohnt, oft über den Dingen zu stehen. Mit unserem Verstand und mit unserem Wissen haben wir ja fast alle Geheimnisse, so fühlt es sich zumindest an, der Welt entschlüsselt. Wir können sie einordnen, beurteilen. Und das ist auch gut so und das bringt uns in der Welt auch als Menschen voran. Aber es kann auch manchmal so ein bisschen hochmütig werden, uns lassen. Wenn wir denken, wir können alles und was wir nicht können, kann eben auch kein anderer. Problematisch wird es, wenn wir dieses Denken auf Gott beziehen, auf den Glauben. Wenn wir so mit Gott, mit Jesus umgehen, machen wir ihn selber klein und stellen ihn unter uns. Wir ordnen ihn ein und bestimmen, welchen Platz er hat in meinem Denken, in meinem Leben. Der Philosoph Martin Heidegger, einer von den Bekannteren, hat über unsere Zeit gesagt, keine Zeit ist so viel und so hat so viel und so mannigfaltiges vom Menschen gewusst wie die heutige. Und keine Zeit wusste weniger, was der Mensch sei, als die unsere. Wenn wir das auf Gott übertragen, heißt das, keine Zeit hat so viel und so mannigfaltiges von Gott gewusst wie die heutige. Und keine Zeit wusste weniger, was und wer Gott ist, als die unsere. Wir dürfen, wir sollen, wir können lernen zu erkennen, dass Jesus größer ist als ich, als du, als unsere Probleme, als unsere Vorstellungen. Und zweitens, einfach glauben. Wo hat der einfache Glaube, der sogenannte Kinderglaube, heute noch bei dir, Erwachsenem, seinen Platz? In deinem Leben, auch in unserer Gemeinde. Auch wenn wir nicht nach jedem Gottesdienst uns über theologische Diskussionen verstricken und darin ereifern, über allgemeine religiöse und wissenschaftliche Fragen diskutieren, so ist das irgendwie immer noch so vom Gefühl her anerkannter und erstrebenswerter, ist der weg, wieder da, als so ein einfacher Kinderglaube. Das andere hört sich doch schön akademisch gehoben und manchmal auch so ein bisschen distanziert an. Im Prinzip ist nichts dagegen zu sagen, aber wenn es dabei bleibt, verwöhnen wir nur unseren Verstand, unsere Eitelkeit und entfernen uns weiter davon, ganz einfach wie ein Kind zu glauben. Wenn wir alles erklären wollen, auch Phänomene in der Bibel, dann ist das nicht unterstützend, dann hilft uns das nicht wirklich für den Kinderglaube. Es ist, ich will damit nicht sagen, es sei falsch oder schlecht, über gewisse Sachen nachzudenken, die in der Bibel vorkommen. Und das ist ja, das kann auch sehr spannend sein. Und trotzdem, wenn wir alles erklären könnten, dann bleibt für so einen kleinen, einfachen, naiven Kinderglaube nur noch so eine kleine Randnische. Und manchmal ist es einfach angesagt, dass ja, einfach so wie ein Kind zu glauben. Viel wichtiger ist es, einfach zu glauben, und einfach darüber zu reden, dass Jesus mein Herr ist, der über mir steht, dass er der ist, der mich liebt, der sein Leben für mich gegeben hat, dass er meine Hoffnung und mein Halt ist im Leben und im Sterben, dass ich von seinem Eingreifen, von seinem Problemlösen in meinem Leben auch jedem anderen mit einfachen Worten jederzeit erzählen kann, wenn ich mir es denn auch gemerkt habe. Lass uns das lernen, einfach zu glauben, Jesus zu vertrauen und einfach darüber zu reden.